Das Thema des heutigen Abends heißt das Gesetz im Islam oder die Scharia, die breite Straße, die abgezäunte Straße, auf der sich der gesamte Islam entlang bewegt. Mit anderen Worten, es handelt sich um die Grundordnungen des Islams, in der sämtliche Moslems laufen müssen, wenn sie Moslems sein wollen. Je länger ich mit dem Islam zu tun habe und mit Moslems, desto mehr danke ich Jesus und auch ihm, dass er den Apostel Paulus geschickt hat, dass wir begriffen haben, wir sind vom Gesetze befreit. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern Christus hat für uns das Gesetz erfüllt und durch seinen Geist in unsere Herzen ein neues Gesetz und die Kraft dazu gegeben, das Gesetz zu erfüllen. Deshalb müssen wir nicht mehr leben, opfern, beten, etwas tun, damit wir gerettet werden, sondern weil wir gerettet worden sind, lieben, loben, opfern und danken wir. Unser ganzes Leben hat eine völlig andere Richtung bekommen. Wir sind Befreite zum Gottesdienst, während jeder, der unter dem Gesetz ist, in der Sklaverei lebt. Das Wort Islam heißt nichts anderes als Auslieferung, Hingabe, Anbetung. Das sind eigentlich gute, pietistische, evangelikale Worte. Wenn wir uns an Gott ausliefern, uns hingeben, uns ihm völlig unterwerfen und in der Geistesleitung stehen, dann sagen wir damit das Innerste unseres Glaubens. Im Islam ist es dasselbe. Islam heißt nichts anderes als Totalauslieferung und Hingabe an Allah. Die Frage ist nur, wer ist der, dem ich mich ausliefere? Wie sieht der Gott aus, an den ich mich hingebe? Im Islam ist es nicht der Vater unseres Herrn Jesu Christi und deshalb auch unser Vater, dass wir uns in seiner Gegenwart freuen. Im Islam ist es nicht die Liebe zu Gott, die wir hervorzubringen haben oder die er in uns hervorbringt durch den Heiligen Geist, der als Liebe Gottes in uns ausgeschüttet ist. Nein, im Islam ist das Thema des Gottesdienstes die Anbetung, die Unterwerfung, so wie Sklaven sich dem Sultan aus Furcht ausgeliefert haben. Im Koran steht das Wort, Gott liebt die Fröhlichen nicht. Der Satz geht nicht so schnell in unsere Köpfe hinein. Gott liebt nicht die Menschen, die froh, gelockert und frei und innerlich gelöst sind, sondern diejenigen, die in ständiger Gottesfurcht, in Ehrfurcht zittern, denn die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und wenn man von daher das Thema, die Thematik des Gesetzes im Islam versteht, begreift man, dass es nicht Liebe ist und nicht Heiligkeit, nicht Ethik, nicht ethische Probleme oder ein Niveau darstellt, sondern die Art und Weise einer Sklavenreligion, die Furcht. Und so sind auch die 10 Gebote des Islams, die in Wirklichkeit die 5 Säulen genannt werden, keine Gebote der Liebe oder der Ehrfurcht oder des Schutzes oder des Dienstes, sondern kultische Gebote, die sich ganz und gar darauf beziehen, wie kann man diesen Despotengott Allah zufriedenstellen. Die 5 Säulen, die wir zuerst behandeln wollen, sind das Zeugnis, das Gebet, das Fasten, das Opfer und die Wallfahrt. Aber das Zeugnis, das in Wirklichkeit Dogma heißen müsste, ist eben kein Dogma als Überzeugung, als Wissen, als Abhandlung, als Gedanke, sondern heißt Zeugnis. Heißt wirklich das Weitersagen zum anderen, was man glaubt. Dieses Zeugnis im Islam ist so einfach, dass es ein kleines Kind sagen und lernen kann. Es gibt keinen Gott außer Allah.
fertig aus. Das ist der gesamte islamische Glaube. Dazu kommt noch die Erklärung, und Mohammed ist sein Gesandter, sein Stellvertreter, sein Prophet. Wer das sagt und vor zwei islamischen Zeugen ausspricht, gilt als Muslim. So einfach. Das bedeutet, dass wer diesen Satz ausspricht, dadurch Vergebung der Sünden bekommt. Es kam ein Mann zu Mohammed, der war bedrückt und sagte, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe ein schlechtes Gewissen. Dann sagte Mohammed, bete. Ja, ich habe gebetet und ich habe das Zeugnis ausgesprochen, worauf er zu ihm sagte, bete zweimal. Und im Rahmen des Gebets wird das Zeugnis mehrere Male wiederholt, worauf er sagte, und das habe ich getan. Ich habe die Ehe gebrochen, ich habe verschiedenes Unrecht getan. Sprecht das Zeugnis und alles ist ausgewischt. Das Zeugnis, das Glaubensbekenntnis zu sagen, hat also sühnenden Charakter. Wer die kultischen Pflichten erfüllt, bekommt dadurch Vergebung der Sünden. Er muss also das Zeugnis sprechen, damit er Vergebung bekommt. Nicht umgekehrt wie bei uns. Wir bekennen, dass wir Vergebung haben aus Freude. Nicht damit wir es haben, sondern weil wir es haben. Das ist der Grundunterschied in der Verdienstreligion und Gnadenreligion. So bedeutet das Zeugnis von Allah, diesem großen, unbekannten Gott, in Wirklichkeit auch noch seine Verbundenheit mit ihm. Ich bekenne, dass ich ihm angehöre und mich an ihn binde. Deshalb ist dieser Satz einer der meistgesprochensten Sätze, die man in der ganzen Welt des Islams hört, von morgens bis abends. Vielleicht 10, 20, 40 Mal spricht ein Moslem diesen Satz an einem Tag. Es ist kein Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Das bedeutet in seinem Kern eine Absage an Jesus Christus. Das bedeutet, dass Christus kein Gott ist, denn es gibt ja keinen Gott außer Allah. Und damit ist Jesus von vornherein nur zum Menschen, zum Propheten degradiert. Das Glaubensbekenntnis im Islam ist in Wirklichkeit eine antichristliche Botschaft, eine Abgrenzung dieses Allah-Geistes von der Dreieinigkeit. Das ist also die Klammer, welche alle Muslims zusammenfasst. Ich weiß, ich war einmal auf dem Postamt und es gab keine Briefmarken mehr. Und dann kam ein Mann und sagte neben mir zu dem Beamten, auf, los, gib mir ein paar Briefmarken aus, es gibt keine mehr. Was, es gibt keine mehr, das kann doch gar nicht sein. Und sie stritten herum, bis der zu ihm sagte, Salam, sprich das Bekenntnis. Und er sagte, La ilaha illallah. Und das Ergebnis war, er bekam Briefmarken. Das hätte sie auch gleich sagen können, sagte er dann zu ihm, dass du Muslim bist. Und so bekam er Briefmarken. Durch den Glauben kommt immer etwas heraus. Der Glaube schafft Vorteile. Der Glaube schafft Gewinn. Religion ist eine Verdienstreligion im Islam. Man bekennt Gott, um etwas zu erwerben. Nicht nur Vergebung, sondern alles, was der Islam zu bieten hat. Zweitens, im Rahmen dieser fünf Säulen kommt als nächstes an Bedeutung das Gebet. Das Gebet im Islam ist etwas völlig anderes wie bei uns. Es ist ein bis in das Detail vorgeschriebenes, eine Liturgie, die keine Freiheit lässt, weder in der Haltung, noch in der Sprache, noch im Gedanken. Es gibt fünf Gebetszeiten, fünfmal am Tag beten. Gar nicht schlecht, wenn wir das auch tun würden. Wenn jeder von uns fünfmal am Tag eine Viertelstunde lang beten würde, der hätte eigentlich seinen Tag in Gebet gebetet. Da würde das gesamte Leben sich anders bewegen. Besonders der Ruf zum Gebet am Morgen, wenn noch alles schläft, wenn man einen weißen Faden vom schwarzen unterscheiden kann, also vor Sonnenaufgang noch in der Dämmerung, enthält einen Satz, der geht mir immer ans Herz. Gebet ist besser als Schlaf. Gebet ist besser als Schlaf. bin überzeugt, weil die Christen so schlafen, in Anführungszeichen, ist es noch nicht gelungen, den Islam zu überwinden. Gebet ist besser als Schlaf, rufen die Moslems, nicht wir. Und so haben sie 14 Gebetsgänge im Laufe ihrer 5 Gebetszeiten. Das sind starre Ordnungen. Dazu gehören als erstes die Waschungen. Genau vorgeschrieben, zuerst den rechten Fuß, dann den linken Fuß, den rechten Arm, dann den linken Arm, dann der Mund muss gespült werden, die Ohren, dann die Haare gekämmt werden, dass man gereinigt vor Gott tritt in Ehrfurcht und wie Soldaten in einer Linie aufgestellt. Diese Waschungen bedeuten in ihrem Inneren das Verlangen des Menschen nach Reinigung. Er spürt, dass er das braucht, gereinigt zu werden, und hat es nicht und findet es nicht. Und dann kommen diese Gebetsabläufe, die genau vorgeschrieben sind, in welchem dann der Mensch sich mehrere Male, 14 Male, nein, Entschuldigung, in jedem Gebetsgang zweimal, also mindestens 28 Mal am Tag zu Boden wirft und mit der Stirn den Boden berührt. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal vor Gott völlig fertig auf dem Boden gelegen haben und ihn anbeteten und total alles auslieferten, Schuld und Probleme und alles. Wen es einmal so umgehauen hat, weiß, was das Gebet im Islam bedeuten könnte oder kann. Eine Totalauslieferung, dass nichts mehr übrig bleibt von eigenem Willen und Wollen. Und so ist dieses Gebet im Islam eine neue Angliederung, eine neue Verbindung des Moslems mit diesem Allah-Geist. Das dritte Gebot im Islam ist das Fasten einen Monat lang, solange die Sonne scheint. Wohlgemerkt nicht 24 Stunden Fasten, sondern nur vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Das verändert sich im Laufe der Jahre, weil der Mondmonat im islamischen Kalender 11 Tage weniger hat als unser Kalender oder 9 Tage. Und dadurch wandert im Laufe eines Lebens dieser Fastenmonat durch sämtliche Jahreszeiten, in die Kälte und in die Hitze. Es ist gar nicht so einfach, wenn ein 12-Jähriger, ab dem Beginn der Reife hat ein junger Mensch zu fasten, einen Tag lang nichts trinkt oder nichts isst, ein Chauffeur in einem Taxi nicht raucht, und noch viele andere Dinge auf die Liste der Enthaltsamkeit gehören. Allerdings, wohlgemerkt, nur solange die Sonne scheint. Um 6 Uhr bzw. wenn die Sonne untergeht, eilen sie nach Hause, dann beginnt das Festessen. Es ist nachgewiesen, dass im Fastenmonat Ramadan mehr gegessen und mehr Geld ausgegeben wird als in allen übrigen Monaten, denn nachts wird also nun hereingeholt, was man tagsüber versäumt hat. Und besonders die Reichen, sagt man, schlafen tagsüber und leben dann nachts, einen einzigen Festmonat. Wenn man die Moslems fragt, sagt doch mal, zu was habt ihr eigentlich diesen Fastenmonat Ramadan, dann erhält man keine Antwort. Höchstens, weil Allah es geboten hat, weil er uns zur Zucht erziehen will, weil er sehen will, ob wir ihm gehorchen. Aber der eigentliche Zweck ist verborgen. Einige sagen ja, dass wir Mitleid bekommen mit den Armen, damit wir ein Mitgefühl haben mit denen, die nichts zu essen und zu trinken haben. Andere sagen, ja nein, das ist zur Entschlackung des Körpers und viele andere Gründe. Wenn man aber die Festtage betrachtet, die in diesen Monat hineingelegt worden sind, dann begreift man, dass es im Grunde genommen eine Bereitung des menschlichen Herzens, des muslimischen Herzens auf den Empfang der Offenbarung des Islams abzielt. Denn im Fastenmonat Ramadan kommt die Nacht, die besser ist als 1000 Nächte, in welcher der Koran Mohammed geoffenbart worden ist. Das bedeutet also, Der Mensch soll nicht nur willentlich und mit seiner Seele und seinem Verstand, sondern auch mit seinem Körper, mit dem Unterbewusstsein sich öffnen, passiv sich bereithalten, dass er erfüllt wird von dem Geist des Islam. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal gefastet hat, aus religiösen Gründen, im Sinne des Gebetes. Es bedeutet eine ungeheure Konzentration. Oder wer schon einmal anders fasten musste in der Kriegsgefangenschaft und erfahren hat, was es heißt, wenn die Magennerven knurren, genau das Gegenteil von uns heute, der wird etwas erfahren, dass es einen Gottesdienst gibt, der nicht nur rationell und logisch und willentlich durchgeführt wird, sondern mit einer Tiefe der Existenz, die viel umfassender ist, als wir heute es in Europa wissen. Der Fastenmonat Ramadan vereinigt sämtliche Moslems der Welt, dass sie nun sich üben in der Konzentration auf Allah. Das vierte Gebot betrifft nicht so sehr das Bewusste oder Unterbewusste, sondern ganz konkret das Geld. Denn das Geld regiert die Welt auch im Islam. Und so gibt es ein Opfer, ein Pflichtopfer für jeden Muslim, das in verschiedenen Ländern verschieden berechnet wird. Es schwankt zwischen einem 14. und einem 1/5 des Reingewinnes, den ein Muslim einnimmt. Es ist ihm nicht überlassen zu opfern, wie viel er will, wenn er das Gebot Allahs erfüllen will, sondern er muss ganz bestimmte Dinge sozusagen, jetzt wenn wir einen Durchschnittswert nehmen, verzehnten und zu den islamischen Bestrebungen bringen oder einem Armen direkt geben oder in die Moschee legen zur Restauration der Moscheen oder zur Ausbreitung des Islams. Das hört sich ganz normal an, aber wenn wir uns jetzt überlegen, dass das auch die Ölscheichs betrifft, die damit nun nicht nur Millionen, sondern Milliarden von Dollar stiften und geben, so verstehen wir, dass genau dieser so nebensächlich erscheinende Punkt in Wirklichkeit die Raketentriebkraft ist, die heute den Islam vorwärts treibt. Die Ölmacht schafft durch dieses Opfergebot eine Kapazität, dass die Menschen und Staaten buchstäblich gekauft werden können. Ich weiß, dass man etwa in Malaysia sagt, eine Familie so weit zu bringen, dass sie sich beschneiden lässt, kostet im Durchschnitt $5,000. Entweder durch Stipendien oder Ehestandsdarlehen oder Häuser oder Landkauf oder Unterstützung. Hier wird mit dem Opfergeld missioniert und Menschen buchstäblich gekauft. Denn der Glaube soll sich ja lohnen. Es ist ja eine Verdienstreligion. Nicht nur bei Gott lohnen, sondern auch in der diesseitigen Welt lohnen. Oder wie es im Koran direkt wörtlich steht, es ist eine Tijara, es ist ein Handel, es ist etwas, wo man einen Vorteil herausschlägt und gewinnt. Es ist ein völlig anderes Denken als bei Christus, der das Opfer bringt, der sagt, geben ist seliger als nehmen, der die Selbstverleugnung predigt, sondern hier wird das Bekommen, das Nehmen, der Gewinn, der Besitz propagiert. Morgens wird auch gerufen, neben dem Wort, Gebet ist besser als Schlaf, auf zum Erfolg, auf zum Gewinn. Wer also zum Gebet kommt, hat nicht in erster Linie oder nur Vergebung der Schuld oder Frieden im Herzen, sondern Erfolg im Leben und Sieg im Kampf. Der letzte Punkt von den 5 Säulen des Islams ist die Wallfahrt nach Mekka einmal im Leben, soweit man es finanziell ermöglichen kann. Diese Wallfahrt ist etwas ganz Eigenartiges. Wer die LKWs und die Busse sieht, die hinunterströmen nach Mekka zum Beginn dieses Wallfahrmonats, sieht, dass die Menschen im Bus klatschen, freuen und also voller Übermut sind. Manchmal sind es auch Doppeldecker in den LKWs, wo dann einfach Bretter durchgelegt sind und oben Leute reingepfercht sind und unten. Und da sind sie wie die Sardinen drin und fahren tausende Kilometer durch die Wüste. Aber wenn sie zurückkommen, haben die Gesichter eine Starre bekommen. Sie sind nicht mehr gelöst, sie sind irgendwie gebunden. Die Freude ist weg und ich will nicht sagen, Enttäuschung und Pessimismus ist drin, aber eine Starre und eine Gebundenheit hat Besitz ergriffen. Wir können jetzt nicht den ganzen Ritus der Wallfahrt darstellen. Ich möchte nur zwei Dinge herausstellen. Das Hauptwort bei dieser Wallfahrt heißt Labaik. Labaik ist das Wort, das eine Dienerin sagt, eine Magd, wenn sie von ihrer Herrin gerufen wird, komm her, dann sagt sie, ich stehe dir zur Verfügung. Labaik sagt der Wallfahrer, wenn er nach Mekka geht, ich stehe dir Gott zur Verfügung. Und so ist die Wallfahrt im Grunde genommen eine andere, weitere Totalauslieferung an diesen Allah-Geist, eine noch völligere Unterwerfung, sodass der Mensch in seinem innersten Wesen total ein Gebundener ist, ein Sklave Allahs. Das Zweite, was wesentlich ist bei dieser Wallfahrt, ist die Umkreisung der Kaaba mit dem schwarzen Stein, der dort eingebaut ist, damit die Kräfte, die ausstrahlen von dem Hause Abrahams und von diesem eigenartigen Stein in die Menschen hineingehen und sie so alle neu erfüllt werden von der Kraft, die ausgeht aus dem Islam. Und nun gibt es noch ein letztes, was hineingehört in diese Wallfahrt, die Schlachtung des Lammes, das Eid al-Adha. Die haben auch ein Lamm, das geschlachtet wird. Die Reichen schlachten ein Kamel und die Armen dürfen sich mit einem Lamm begnügen. Es gibt also die Idee des Lammes. Aber wenn man nun nachprüft, was sie darunter verstehen, so ist es etwas völlig anderes als im Alten Testament oder wenn wir vom Lamm Gottes reden. Während es bei uns um Entsündigung und Vergebung und stellvertretenden Tod geht, geht es dort um Schutz. Dem Blut wird magische Kraft zugeschrieben, dass wenn Blut vergossen wird, der Mensch geschützt wird und unter der Besprengung des Blutes steht. Nicht Entzündigung, nicht Opfergedanke, sondern Schutz. Ich war einmal verantwortlich in einer Schule, in der ein Kirchturm gebaut wurde. Und dabei geschah es, dass einer der Arbeiter sich aus Versehen auf den Finger klopfte und es floss Blut. Und voller Zorn warf er den Hammer weg und die anderen sahen, Blut ist geflossen und streikten und legten die Arbeit nieder und kamen herunter. Und ich sagte, liebe Leute, was ist denn los? Ja, haben sie gesagt, Blut ist geflossen, wir müssen ein Lamm haben. Nanu, Moment, was wollt ihr? Wir wollen, dass man ein Lamm schlachtet, damit wir unter dem Schutz seines Blutes weiterarbeiten können. Ich sagte, das geht doch nicht, dass für eine Kirche, eine christliche Kirche, ein Lamm mit magischem Blutvergießen da geopfert wird. Und da wurde es mir dann geschenkt zu sagen, ja wisst ihr, für dieses Haus ist bereits das allerbeste Lamm der ganzen Welt geschlachtet worden, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ihr könnt also ruhig wieder raufgehen, sein Blut schützt euch. Und dann ging das los, wenn jetzt einer runtergefallen wäre oder ein Sturm gekommen wäre und das Blut Christi nicht die Kraft gehabt hätte, ihn zu bewahren, so wäre ich der Lügner gewesen oder gar belangt worden. Auf alle Fälle ist der Gedanke der Opferung nicht Vergebung der Schuld, nicht Sühne oder Entzündigung oder Reinigung, sondern magischer Schutz. Im Islam ist keine Stillvertretung und keine Sühne, kein Sühneopfer bekannt. Mit hinein in diese Ordnungen gehört dann noch die Beschneidung von Knaben und Mädchen, das der Taufe gleicht, sodass das Zeichen gegeben ist, dass der Mensch ganz Allah gehört. Das Freitagsgebet, sprich der Freitagsgottesdienst, der aber nicht den Gedanken der Ruhe hat, dass man also jetzt einen Ruhetag hat, denn es darf am Freitag auch gearbeitet werden und der Nachmittag ist voller Arbeitstag in den Märkten des Orients, sondern es ist mehr der politische Tag, an dem die politischen Parolen des Islams ausgegeben werden, denn die Religion des Islams ist ja nie nur Religion, sondern umfasst das ganze Leben. Und nur dort ist der Islam Realität geworden, wo er politisch real regiert, wo der Islam die Scharia, das Grundgesetz des Staates geworden ist. Dazu gehört auch das Verbot der Bilder, das jetzt immer mehr aufgelockert wird. Und das hat die eigenartige Kunst der Teppiche hervorgebracht. Die Teppiche haben solche viele abstrakten Linien, wie auch die Arabeske und diese abstrakte Kunst, eigentlich nur die Reaktion auf das Bilderverbot ist. Man kann in Saudi-Arabien heute noch Straßenschilder sehen, wo es heißt, Fußgänger überqueren den Weg. Und da sieht man jetzt eine Person, schematisch dargestellt, ohne Kopf, geköpft. Das heißt, es ist sowas wie eine Person, aber man kann nicht den Kopf darstellen, denn sonst wäre ein Bild gezeichnet worden, das würde gegen das Gebot im Koran verstoßen. Das sind also die Grundgebote des Islams. Sie werden sagen, und? Und wo steht denn da etwas von Liebe zu Gott? Und nicht töten und nicht stehlen und war Zeugnis, nein, das ist alles nicht das Thema. Darum geht es gar nicht im Islam. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass man einige Grundlinien hat, mit deren Erfüllung man sich das Paradies erwerben kann. Es geht nicht um eine ethische Besserung, um eine Begrenzung der Sünde. Die Sünde ist weder erkannt, weil Gott nicht erkannt ist, noch wird versucht, dass der Mensch sich bessern soll, denn er wird als gut angesehen. Es ist also kein ethisches Gesetz, sondern ein kultisches, das den Menschen in die Sklaverei des islamischen Gottesdienstes hineinführt. Etwas ganz anderes sind dann die Strafen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Vortrages. Die Schuld des Mordes, des Diebstahles, der Lüge, der Vergehen wird nicht begrenzt durch eine Empfehlung, durch ein Gebot, du sollst nicht das tun und sollst nicht das tun, sondern sofort durch die Strafe. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Ohr um Ohr oder Leben um Leben steht im Koran. Und insofern ist nicht die Forderung nach der Erfüllung der Liebe die Triebkraft zum Nichtsündigen, sondern die Angst vor der Strafe. Sie haben ja gehört, was jetzt alles passiert, wo der Islam eingeführt wird. Beim ersten Diebstahl linke Hand ab, beim zweiten Diebstahl linker Fuß oder rechte Hand ab. Bei Ehebruch 60 Peitschenschläge auf den blanken Rücken der Frau oder 80 auf den blanken Rücken des Mannes. Bei Raubüberfall oder Vergewaltigung Kreuzigung, das ist wirklich mit in der Scharia enthalten. Oder Eingrabung und langsame Steinigung. Und wer den Islam verlässt, muss innerhalb eines Monates von seinen Angehörigen oder vom Staate getötet werden, wenn er sich nicht den Belehrungen des Islams öffnet und Buße tut und wieder umkehrt. Sie sehen also, dass das Gesetz des Islams Verstümmelungen fordert, nicht Besserungen anstrebt. Der Mensch wird wirklich, ich muss es so wörtlich formulieren, zum Krüppel gemacht. Als Strafe für seine Schuld. Er wird nicht zur Vergebung gelockt. Es ist keine Vergebung bekannt im Islam. Er wird nicht zur Besserung geführt, sondern er wird gleich radikal verurteilt, verdammt gestraft. Besonders das Thema Blutrache wäre möglich jetzt so auszulegen, dass wir einen Abend lang nichts anderes mehr tun brauchten, außer eben zu erzählen, wie auch im fortgeschrittenen Zeitalter Menschen noch von innen her immer wieder gezwungen werden, alte Schuld zwischen Familien mit einer Tötung eines Gliedes aus der anderen Familie sozusagen zu sühnen. Das vergossene Blut schreit nach Rache und kommt nicht zur Ruhe, bis es gestillt wurde mit Blut. Ich entsinne mich, wie mir einer unserer Lehrer einmal sagte, dass sein Vater blind geworden ist, aber jede Nacht schlief und über dem Nachthemd oder dem langen Gewand einen Gürtel mit zwei Revolvern hatte. Warum? Er war dran zur Rache. Ja, wie willst du denn rächen? Natürlich, es könnte ja sein, dass der über den Weg geht und mir einer sagt, dort drüben etwa läuft er, dann würde ich in die Richtung schießen, wo er ist. Der blinde Mann hat immer geschlafen mit der Idee, vielleicht doch noch rächen zu können. Merken Sie, was das für ein Geist ist? Nicht vergeben. Wenn man nicht Vergebung hat, kann man auch nicht vergeben, sondern Rache. Weil dieser Allah straft, straft man wieder. Sage mir, wie dein Gott aussieht und ich sage dir, wer du bist. Der Islam ist nur eine Darstellung dieses Allah-Bildes. Wir wollen noch ein letztes Gebiet aus der Scharia, aus dem islamischen Gesetz herausnehmen, die Stellung der Frau. Denn die Hälfte aller Muslime sind ja Frauen, wie auf der ganzen Welt. Und hier ist nun zu sagen, dass ja nun einfach eines der dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte gerade im Islam täglich geschrieben wird durch die Stellung der Frau. Wenn ein Mädchen geboren wird, hört man nicht selten das Wort Haram, das heißt schade, verboten. Ich fragte mal einen arabischen Pastor, der in Deutschland ausgebildet worden war, wie viel hast du denn Kinder? Worauf er sagte, ja, ich habe ein Kind und drei Mädchen. Wohlgemerkt, ein Pastor in Deutschland ausgebildet, hat diese Idee, ich habe ein Kind und drei Mädchen. Ich hatte einmal Gelegenheit, ein Gespräch mitzubekommen. Zwei Muslims ritten auf einem Esel und hatten ein tiefsinniges Gespräch. Der eine fragte den anderen, was meinst du denn? Was ist jetzt wertvoller, der Esel, auf dem ich reite, oder meine Frau? Da hat der andere gesagt, ja, ich weiß nicht genau, vielleicht der Esel, denn der trägt dich wenigstens, wenn du müde bist. Um es noch klarer zu sagen, die Frau im Islam ist eine Geburtsmaschine. In dem Maße, wie sie Kinder zur Welt bringt, hat sie Anerkennung, Kinder, nicht Mädchen. In dem Maße, wie sie Söhne zur Welt bringt, hat sie Macht in der Sippe. Und in dem Maße, wie sie keine Kinder hat, ist sie eine arme, elende Frau. Es gibt Ausnahmen. Unter dem Einfluss des Humanismus und unter dem Einfluss westlicher Ideen und christlicher Ideen gibt es nun Muslims, die das nicht mehr denken und wollen. Aber je weiter man aus der christlichen, westlichen Einflusssphäre wegkommt, kommt man wieder hinein in den Raum des Urislames, wo die Frau sich bedecken soll mit dem schwarzen Tschador, wie es Khomeini jetzt verlangt, damit sie nicht die Augen anderer Männer auf sich zieht und bloß für den Mann als Lustobjekt sich bewahrt. Dazu gehörte auch, dass bis vor etwa 10 oder 20 Jahren die meisten Mädchen nicht in die Schule geschickt wurden. Aber jetzt, nachdem sich herausgestellt hat, dass ein gut ausgebildetes Mädchen eine höhere Morgengabe bei der Hochzeit erzielt, werden die Mädchen systematisch zur Schule geschickt, auch in den rein islamischen Ländern, allerdings mit der Einschränkung, dass sie nicht mit Jungen in den gleichen Klassen zusammensitzen dürfen, es sei denn wie im Libanon, wo die Sitten sowieso gelockert sind, oder in sozialistischen islamischen Ländern, wo nun kommunistische Ideen Einzug gehalten haben. Grundsätzlich hat der Islam jedem Muslim erlaubt, 4 Frauen legal zu heiraten, dazu beliebig viele Nebenfrauen oder Ehen auf Zeit einzugehen. Das sagt man so leicht. Man hat gar keine Ahnung, was an Leid dahinter steckt. Das bedeutet, dass von vornherein die Ehe nicht als seelische, geistige Gemeinschaft verstanden wird, wo zwei eines werden und miteinander das Leben bewältigen und einander dienen, sondern das ist etwas völlig anderes. Der Mann wohnt eine Zeit lang hier und eine Zeit lang da und dann wieder eine Zeit lang dort, wobei das Gesetz gilt, er muss jede seiner 4 Frauen gleich intensiv lieben und muss jeder das gleiche Geschenk geben, das er ihr oder ihren Kindern gibt. Das ist eine kolossal komplizierte Sache. Denn die werden mit Argusaugen darauf achten, dass das Haus oder die Wohnung oder die Kleidung oder die Möbel genau den gleichen Wert haben. Die Eifersucht, die Streitereien zwischen diesen verschiedenen Familien, die oft noch in einer Großfamilie, in einer Art von Wohnungsblock zusammenwohnen, sind unaussprechlich. Allerdings gibt es jetzt eine moderne Auslegung, gerade unter dem Einfluss europäischer christlicher Ideen. Nämlich, die Moslems sagen, aha, seht ihr, Mohammed hat schon immer die Ein-Ehe geboten. Nanu, da steht doch, ein Mann kann 4 Frauen heiraten. Ja, aber mit dem Zusatz, dass er alle gleich liebt. Naja, und? Ja, Mohammed wusste, dass kein Mann 4 Frauen gleich lieben kann. Er wird immer eine Lieblingsfrau haben. Und damit hat er gesagt, dass man nur eine haben soll. Er hat nur 4 erlaubt, um die Idee zu geben, dass der Mann frei ist. Aber in Wirklichkeit meinte er, man kann nur eine besitzen. So die moderne Auslegung zu diesem Gesetz. Dazu gehört auch, dass der Mann die Frau erziehen darf, soll und muss. Häufig werden die Frauen jung verheiratet, manchmal schon mit 14 oder 16, 18. Schreckliche Geschichten sind da schon passiert. Mohammed hat ja selber ein 9-jähriges Mädchen mit ins Zelt genommen, aber erst mit 12 Jahren, als sie 12-jährig war, dann zu sich genommen. Es gibt also hier die Idee, dass der reife Mann und Patriarch nun seinen Stempel, seine Erziehung der Frau aufzwingen soll. Wenn sie ihm nicht gehorcht oder widerstrebt, kann er sie mahnen, kann sich von ihr enthalten, kann ihr das Hauswirtschaftsgeld streichen und wenn sie immer nicht horcht, kann er sie schlagen. Das steht im Koran als Gebot Allahs. Schlagt sie, aber ihr dürft ihr dabei nicht die Knochen zerbrechen. Sagen Sie nicht, dass das nicht vorkommt. Ich denke an einen Muslim, der sich sehr dem Christentum zugeneigt hatte und dessen Frau gläubig geworden war. Die zeigte mal meiner Frau ihren Leib, wie sie blau war von oben bis unten, weil er sie durchgeschlagen hatte mit seinem Schuh, mit seinem Holzpantoffel, bis sie vor ihm zusammengebrochen war und seinen Willen tat. Aber das ist nicht nur bei den kleinen Leuten. Wir kennen beispielsweise Professor Eid in Beirut, der Direktor des Katharinenhospitals in Stuttgart während dem Weltkrieg war. Perfekt Deutsch, wirklich ein Professor höchsten Grades und ein absoluter Gentleman. Seine Frau sagte mal bei einer Party, seine Frau ist eine Deutsche, Entschuldigung, sie sagte, dass sie mindestens jedes Jahr dreimal Hiebe bekommt. Das zeigt, dass diese Kultur eine Stellung der Frau hervorgebracht hat, die für uns völlig undenkbar ist. Von Gleichberechtigung keine Rede. Das zeigt sich auch an dem Scheidungsrecht. Der Mann kann sich von seiner Frau beim geringsten Grunde scheiden, wenn er sie übel hat. Wenn er sich ärgert, sagt er, rutsch mir den Buckel rauf, du bist entlassen, hat sie zu gehen. Aber weil das oft aus emotionalen Gründen vorkommt, hat er das Recht, sie auch wieder zu heiraten. Und er kann sie dann wieder entlassen und sich von ihr scheiden und sie noch einmal heiraten. Er hat das Recht, seine Frau dreimal zu heiraten. Wenn er sie dann aber nochmal entlässt, dann muss sie erst einen anderen heiraten. Aber wenn der sie dann entlässt, hat sie wieder das Recht, ihren ersten Mann zu heiraten. Können Sie sich vorstellen, wie es in dem Herzen eines solchen Menschen aussieht? Wir kennen nicht wenige entlassene Frauen. Von vornherein gehören die Kinder immer dem Mann, auch aus der Zeitehe. Die Frau ist dann verstoßen und nichts mehr wert. Was hier Tränen fließen und Leid geschieht, ist nicht auszuloten. Vollends beim Erbe zeigt sich dann die Stellung der Frau. Wenn der Mann stirbt, erbt die Frau nur im besten Falle ein Achtel des Besitzes. Alles andere wird unter den Kindern aufgeteilt. Die Frau ist also nur ein Achtel in der Familie wert. Und wenn Söhne da sind, geschieht es nicht selten, dass die Söhne ihre Mutter kommandieren. Das alles ist nur ein Niederschlag von dem Bild Allahs, des Despoten, der sein Bild hineinprägt in alle Bezirke des Lebens und so auch die Ehe prägte, dass der Mann wie ein Patriarch über seinen Frauen und Kindern steht und über sie herrscht. Um es zusammenzufassen, das Gesetz des Islams ist kein ethisches Gesetz, das den Menschen auf eine höhere Stufe heraufheben will, ihn anspornen will zur Liebe des Nächsten, zum Verzicht und zur Liebe Gottes und zum Opfer ihm gegenüber, sondern vielmehr das Sprungbrett darstellt ins Paradies. Wer dieses Gesetz erfüllt, schafft sich einen ewigen Lohn. Wer dieses Gesetz erfüllt, betet, fastet, Zeugnis gibt und seinem Hause nach dem Gesetz vorsteht, der wird Vorteile haben in diesem und in jenem Leben. Bei uns ist es ganz umgekehrt. Weil uns Jesus erlöst hat, zieht uns sein Geist von einem Glauben in den anderen, von einer Liebe zur anderen, von einer Vergebung in die anderen. Wir werden kleiner gemacht in unserem Glauben, nicht reicher in dieser oder in jener Welt, sondern wir werden arm gemacht an unserem Ich, damit wir sagen können, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, nicht Lohn um Lohn. Wir empfangen die Gnade umsonst aufgrund des Opfers Jesu Christi. Der Moslem muss arbeiten, sein Gesetz erfüllen. Und wenn er dann recht religiös ist, hat er viel Gewinn.